Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Ja, viele Anfragen haben mich erreicht mit der Bitte, doch ein Video zur Grundsteuerreform zu machen, und dem komme ich natürlich gerne nach. Euer Wunsch ist meine Pflicht, und immerhin trifft es tatsächlich alle. Wir haben in Deutschland 36 Millionen Grundstücke, die unter diese Grundsteuerreform fallen. Und diese Grundsteuer hat dem Staat in den vergangenen Jahren immense Summen in die Staatskasse gespült. Zuletzt waren es 14,57 Milliarden Euro. Hier seht ihr mal den Verlauf in den letzten Jahren, und die Grundsteuereinnahmen sind immer weiter gestiegen. Und vorab, ich sage es euch jetzt schon, ich gehe davon aus, dass die Grundsteuerreform für die allermeisten im Endeffekt teurer wird. Ob es dich trifft, dazu komme ich später. Und bevor wir jetzt gemeinsam die essentiellsten 10 Punkte gemeinsam besprechen, bitte ich euch jetzt schon, dieses extrem wichtige Video mit möglichst vielen Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen und so weiter zu teilen, damit diese Nachrichten rauskommen. Ich werde es kompakt und verständlich übersetzen, transportieren, damit wirklich jeder weiß, was zu tun ist, auf was er achten muss, wo Gefahren und Fallen lauern. Und wenn euch der Content gefällt und ihr noch kein Abo habt, dann gerne hier Abo dalassen, Glocke aktivieren, um finanzielle Intelligenz zu erreichen. Schaut auch gerne mal in meine Playlist. Da gibt es tolle Videos zur Lebensversicherung, zu Gold, zu Bitcoin, zu allen Themen rund um Geld, Finanzen, Politik und Corona. Gerne mal reinschauen. Wenn ihr euren Horizont ein bisschen erweitern wollt, freue ich mich natürlich, wenn ihr Teil der Community werdet. Wir sind jetzt schon fast 280.000 Menschen. Aber lasst uns jetzt mal gemeinsam anschauen, welche 10 wichtigen Haltestellen wir auf der Reise bei der Grundsteuer ansteuern. Erstens erkläre ich euch, warum es alle betrifft. Dann schauen wir uns an, wieso kommt jetzt überhaupt diese Grundsteuerreform? Dann, was ist die Grundsteuer und wie wird sie berechnet? Was sind die wichtigsten Fristen und wie gibt man sie ab? Was ist der Unterschied zwischen Wohn- und Nutzfläche? Wieso kann hier bares Geld gespart werden? Welche Daten benötigt man? Wird es teurer? Was sind Gefahren und Fallen? Dann gebe ich meine Kritik ab und natürlich Lösungen. Also, steigt ein und los geht's. Wie schon erwähnt, betrifft es wirklich alle. Klar. Eigentum verpflichtet, und man denkt, das sind Kosten, die der Eigentümer, die der Besitzer bezahlen muss. Aber nein, der Eigentümer, der Vermieter, kann die Kosten über die Nebenkosten einfach weiterreichen an den Mieter. Und damit heißt es, wenn in deiner Region die Grundsteuer steigt, dann darf der Vermieter über die Nebenkosten die Grundsteuer auf dich umlegen und du zahlst im Endeffekt mehr. Das gleiche gilt natürlich für Eigenheimbesitzer, die müssen dann einfach diese Steuer zahlen. Und aus dem Grund trifft es nicht nur Immobilienbesitzer, sondern auch jeden Mieter in Deutschland, und das sind viele. Und aus dem Grund ist dieses Video für alle wichtig. Aber schauen wir uns das Ganze von vorne an. Wieso kommt jetzt überhaupt eine Grundsteuerreform? Wieso hat man es nicht so belassen, wie es war? Ganz einfach, weil die geltenden Gesetze, die man hierfür verwendet hat, sind veraltet. Im Jahr 2018 hat das Bundesverfassungsgericht das derzeitige System, mit dem die Grundsteuer bewertet wird, als verfassungswidrig erklärt. Der Grund war, dass es gegen das Gebot der Gleichbehandlung verstöße, das im Grundgesetz festgehalten ist. Ja, denn die steuerliche Ungleichheit liegt darin, dass als Grundlage für die Bewertung der Grundsteuer Gesetze vorliegen, und zwar im Westen von, man halte sich fest, 1964 und im Osten, also in der ehemaligen DDR, sogar von 1935. Damals war noch der Adi an der Macht. Und damit würde praktisch der Wert der Immobilien ungleich behandelt werden, weil manche Immobilien sind vielleicht stark gestiegen, andere eben nicht. Manche Immobilien, die vielleicht vor 50, 60 oder 80 oder 100 Jahren am Rand einer Gemeinde waren oder einer Stadt waren, sind jetzt auf einmal Top-Lagen in der Innenstadt. Und Begründung war, dass praktisch gegenwärtig für vergleichbare Immobilien in benachbarter Lage erheblich unterschiedliche Grundsteuerzahlungen fällig werden. Und mit der neuen Regelung soll dies nicht mehr passieren. Und bis 2025 muss der Gesetzgeber diese neue Grundsteuer implementieren. Und dafür braucht er diese Erhebung, diese Sondersteuererklärung, um zu wissen, wie viel Wohn-, Nutzfläche und so weiter sind überhaupt vorhanden. Krux ist natürlich, dass jedes Bundesland sein eigenes Modell entwickeln kann, wenn man nicht auf das Modell der Bundesregierung zurückgreifen möchte. Und das macht es natürlich nicht weniger kompliziert. Hier schon mal ein kleiner Fun-Fact. Also, wir sehen, Das Urteil war 2018. Wir haben jetzt 2022. Also 4 Jahre haben die Politiker, hat die Politik, hat das Parlament gebraucht, um das überhaupt mal auf den Weg zu bringen, damit wir damit uns auseinandersetzen können. Wir, die Bürger, die Immobilienbesitzer, haben jetzt genau 4 Monate Zeit, um die Daten zu sammeln, zusammenzusuchen und abzugeben. Und dann hat erstmal wieder die Finanzbehörde geschmeidig 2 Jahre Zeit, um diese auszuwerten, weil irgendwann so im Jahr 2024 sollen dann diese Steuerbescheide rausgehen und dann ab 2025 bezahlt werden. Also da finde ich schon mal ein ziemlich großes Missverhältnis, wie viel den Bürgern zugetraut wird, beziehungsweise ich finde es willkürlich und ja, nicht verhältnismäßig. Ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt schon mal gespannt, was du dazu sagst. 4 Jahre hat die Politik sich Zeit gelassen, 2 Jahre hat dann nochmal die Finanzbehörde Zeit, beziehungsweise fast 3 Jahre und wir müssen es in 4 Monaten abgeben. Das finde ich unfair. Und Achtung, wenn du Immobilienbesitzer bist, ganz, ganz wichtig, wenn dieser Bescheid kommt, unbedingt prüfen, unbedingt nachschauen, weil auch da wieder absolute Willkür und sehr verbraucherunfreundlich oder bürgerunfreundlich ist, dass man dann lediglich 1 Monat Zeit hat, Widerspruch einzulegen. Danach gilt dann dieser Bescheid für mindestens 7 Jahre. Und da ein kleiner Hinweis, auch 1964 sollte eigentlich diese Grundsteuer lediglich für 7 Jahre gelten. Dann wollte man mal schauen, wie sich die Preise und so weiter entwickeln. Ich meine, jetzt im Nachhinein wissen wir, es hat 60 Jahre lang gegolten. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn der Grundsteuerbescheid kommt, unbedingt prüfen, vielleicht auch mit Steuerberater oder Fachanwalt, um zu schauen, zahle ich zu mehr. Die Gefahr, dass man zu viel zahlt, ist tatsächlich gegeben. Darauf gehe ich gleich ein. Ja, also, wir sehen, die Mühlen, sie mahlen zwar, aber sie mahlen sehr, sehr langsam und immer langsamer meiner Ansicht nach. Aber gehen wir zur nächsten Station, Station Nummer 3. Was ist die Grundsteuer? Die Grundsteuer bestand bisher aus Grundsteuer A und B. Jetzt gibt es eine neue Grundsteuer, die heißt C. Grundsteuer A ist eine Realsteuer auf inländische land- und forstwirtschaftliche Vermögen, also Agrarflächen zum Beispiel oder Wiesen. Bei Grundsteuer B handelt es sich um eine Realsteuer auf unbebaute und bebaute Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich zugeordnet werden. Und neu ist jetzt die Grundsteuer C und damit möchte man gegen Spekulationen vorgehen. Denn bei Grundsteuer C handelt es sich jetzt um baureife, aber unbebaute Grundstücke. Denn in den letzten Jahren haben vor allem in Ballungsgebieten immer mehr Spekulanten auch Grundstücke, Bauflächen gekauft, um auf Wertsteigerung zu spekulieren. Und dem möchte man jetzt sozusagen einen Riegel vorschieben. Die offizielle Begründung auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums lautet natürlich, zukünftig können Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesem keine Bebauung erfolgt. Diese sogenannte Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen. Schauen wir uns mal kurz gemeinsam an, wie denn überhaupt diese Grundsteuer festgesetzt wird. Und da hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist nach wie vor die gleiche Formel, nämlich der Grundsteuerwert, der Hauswert sozusagen. Diese wird gerade durch die Daten der Bürger ermittelt oder neu ermittelt. Dann zweitens die Steuermesszahl, die ist bundesweit gleich, bis auf 2 Bundesländer, die ausgeschert sind. Und drittens der Hebesatz der Kommunen, der Gemeinden. Und da kann man dann spielen bezüglich nach oben oder nach unten. Zusammengefasst, die Formel lautet Grundsteuersatz mal Steuermesszahl mal Hebesatz. So, was sind die wichtigsten Fristen, die ihr beachten müsst? Und wie kann man eigentlich diese Daten abgeben? Also, aufgrund dieser Reform müssen alle Eigentümer eine Erklärung an die Finanzbehörden abgeben. Diese Grundsteuerreform ist kompliziert, verwirrend und führt jetzt schon zu chaotischen Zuständen. Das Bundesfinanzministerium hat eine eigene Seite eingerichtet, auf der man sich informieren kann. Ob sie wirklich hilft, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Fakt ist, es handelt sich um eine Sondersteuererklärung und die Frist läuft seit dem 1. Juli bis zum 31. Oktober. Also bis zum 31. Oktober müssen alle angeforderten Daten abgegeben werden. Ansonsten droht ein Versäumniszuschlag und der kann bis zu 25.000 Euro betragen. Die neue Grundsteuer soll dann ab dem 1. Januar 2025 gelten. Und jetzt kommt der kleine Haken. Abzugeben sind diese Daten über das Online-Portal Elster. Das heißt, die Erklärung muss elektronisch an die Finanzbehörden abgegeben werden. Und nochmal, das ist für Eigentümer verpflichtend. Deswegen auch dann die Strafandrohungen. Mein Elster sieht so aus und hier kann seit dem 1. Juli 2022 das Formular ausgefüllt und abgegeben werden. Und nochmal, das ist die einzige Möglichkeit, wie man diese Daten abgeben darf. Und das ist wieder, finde ich, willkürlich, weil auf der einen Seite ist Deutschland das Albanien, wenn es um Digitalisierung geht, da ist Albanien vor uns eigentlich. Wir sind immer noch ein drittes Weltland, was das angeht, egal ob Breitbandausbau, Glasfaser, Internetgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Ihr wisst, ich habe das schon oft bemängelt. Auf der anderen Seite wird der Bürger genötigt, diese ganzen Daten nicht nur zu sammeln, in seiner Freizeit und Zeit zu investieren und zusammenzusuchen, nein, auch noch digital einzugeben über ein sehr komplexes Formular bei Mein Elster. Und viele Menschen in Deutschland sind digitale Analphabeten. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind eine alternde Gesellschaft. Die Demografie ist nachteilig für uns und viele kennen sich mit dem Computer nicht aus. Wenn ich meine Eltern zum Beispiel herannehme, die wissen nicht mal, wie ein Computer angeht. Ja? Also dahingehend, das finde ich schon sehr, sehr willkürlich und auch wieder bürgerunfreundlich, weil viele Menschen sich einfach mit Computern nicht auskennen. Da ist Chaos schon vorprogrammiert.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Schön ist dann auch der Hinweis vom Bundesfinanzministerium, nämlich dieser hier. Falls jemand nicht die Möglichkeit hat, sie elektronisch abzugeben, können Angehörige dabei helfen und beispielsweise den eigenen Elster-Zugang nutzen. Das heißt, die Finanzbehörden delegieren einfach die komplette Aufgabe an die Bürger. Also sie haben uns als kostenlose digitale Arbeitssklaven entdeckt und wir müssen jetzt den ganzen Kladderadatsch zusammenführen. Heißt, viele Kinder und Enkelkinder werden sich richtig freuen, jetzt in den Sommerferien die Daten zusammenzutragen und einzugeben. Die Abgabe der Sondersteuererklärung kann in einem Härtefall aber auch in Papierform abgegeben werden, aber das möchte man vermeiden. Das heißt, nur in einem absoluten Härtefall wird es einem genehmigt, dass man dann doch die ganze Erklärung in Papierform abgeben darf. Kurzer Spoiler, natürlich ist am 1. Juli die Webseite von Mein Elster zusammengebrochen, dazu gleich mehr. Es gibt sogar noch ein zweites Portal, an das man sich wenden kann, nämlich an das hier, das heißt Grundsteuererklärung für Privateigentum. Diese kann verwendet werden, wenn es um einen einfach gelagerten Sachverhalt geht, wie zum Beispiel unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Aber auch hier wird natürlich keine einheitliche Form. Es geht für manche Bundesländer, für manche nicht. Wer sozusagen davon betroffen ist, braucht folgende Daten, um sie dort einzugeben, nämlich hier die Größe des Grundstücks, Grundbuchblattnummer, Gemarkung, Flur, Flurstück, für Eigentumswohnungen Mieteigentumsanteil am Grundstück, Steuernummer, Aktenzeichen des Grundstücks, den Bodenrichtwert, dazu komme ich auch gleich, das ist auch nochmal komplettes Chaos, genaues Baujahr, aber hier beachten, nur wenn das Baujahr nach 1949 liegt, Wohnfläche, Anzahl der Garagenstellplätze und Kontaktdaten des Eigentümers. Aber wie schon erwähnt, natürlich machen nicht alle Bundesländer mit, wie man hier schön an der Karte sehen kann. Also schaut genau, in welchem Bundesland ihr seid. Wenn ihr leider Eigentümer in einem dieser betroffenen Bundesländer seid, könnt ihr dieses zweite Portal nicht nutzen, dann müsst ihr über Mein Elster gehen und dann viel Spaß. Kurzer Hinweis, was mir bei der Recherche aufgefallen ist. Ist eigentlich niemandem aufgefallen, dass das Steuerportal der Bundesregierung nach einem Vogel benannt wurde, der für Diebstahl bekannt ist? Ja, nach einer Elster. In der Vergangenheit assoziierte man mit der Elster immer Unheil, Leid und Not. Zeitweise war sie sogar als Seelenräuberin in der Bevölkerung bekannt. Oftmals auch in Verbindung mit Satan. Zudem wurde sie auch als Galgenvogel mit dem Tod in Persona assoziiert. Und seit dieser Zeit trägt sie auch in Europa den Ruf, diebisch zu sein. Ja, okay, also Spaß beiseite. Natürlich steht Elster für elektronische Steuererklärung. Trotzdem fand ich es ganz amüsant und wollte euch das nicht vorenthalten. War es nicht Augustinus von Hippo, der gesagt hat, nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Also, vielleicht auch ein Omen mit der Elster. Kommen wir zurück. Dieses Schreiben hier hat jeder Eigentümer in den letzten Wochen von den Finanzbehörden erhalten. Im Schreiben stehen Flurstückkennzeichen und Grundstückgröße. Grundfläche, Wohnfläche und Nutzfläche muss man aber selbst sammeln. Hier auch jetzt zu Haltestelle Nummer 5 ein Tipp von mir, mit dem man bares Geld sparen kann. Nämlich, ihr müsst deutlich als Eigentümer aber auch als Mieter, ganz wichtig, den Unterschied machen zwischen Wohn- und Nutzfläche. Da könnt ihr wirklich viel Geld sparen, denn umso kleiner die Wohnfläche ist, umso günstiger wird es für den Eigentümer, für den Eigenheimbesitzer, aber auch für den Mieter. Deswegen lohnt es sich hier mal vielleicht Messband oder Laser rauszuholen, um das ganze Immobilienobjekt nochmal neu zu vermessen. Hier die wichtigsten Punkte. Die Wohnfläche, die solltet ihr eigentlich finden im Kaufvertrag oder in den Bauunterlagen. Und zur Wohnfläche gehören normalerweise bewohnbare Flächen, wie zum Beispiel Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur, Kinderzimmer, Speisekammer, ein Balkon bis zu 50% oder die Terrasse ebenfalls bis zu 50%. Balkone und Terrassen, ja, aber auch Logen und Dachgärten sind in der Regel nur zu einem Viertel anrechenbar, das heißt 25%, bei besonderer Qualität aber bis zu 50%. Räume mit mehr als 2 Meter lichter Höhe gelten ebenfalls zu 100% und Räume, die zwischen 1 und 2 Meter sind, zu 50%. Ungeheizte Wintergärten, Schwimmbäder, die an allen Seiten geschlossen sind, ebenfalls nur 50% anrechenbar. So, was ist Nutzfläche? Nutzfläche sind zum Beispiel Keller, Dachböden, Geschäfts- und Wirtschaftsräume, aber auch Eingänge, Aufzüge und Treppenräume sowie Heizungsräume, Maschinenräume und technische Betriebsräume. Das sind Funktionsflächen. Und Achtung, Treppen mit mehr als 3 Stufen, Keller, Waschküchen, Dachböden, Heizungsräume, Garage, Türnischen gehören nicht dazu. Und nochmals, Terrassen, aber auch Dachgeschosse, je nach Dachschräge unter 2 Meter, höchstens zu 50%. Also ganz, ganz wichtig. Und da müsst ihr wirklich genau schauen, was ist Wohnfläche, was ist Nutzfläche. Und dann könnt ihr bares Geld sparen. Sobald ihr eine Treppe habt mit mehr wie 3 Stufen, die auch im Flur ist, zählt die nicht mit rein. Ganz, ganz wichtig. So, schauen wir uns an den 6. Punkt. Was sind die benötigten Daten? Welche Daten müsst ihr jetzt preisgeben? Welche Daten müsst ihr herausfinden, heraussuchen? Vorab wichtig, es geht um die Besitzverhältnisse zum 1. Januar 2022. Falls du zum Beispiel meinem Rat gefolgt bist und hast deine Immobilie verkauft, dazu habe ich einige Videos gemacht, weil ich denke, es war der perfekte Zeitpunkt, weil die Preise hoch sind, die Zinsen steigen und das Zeitfenster zum Verkauf zu hohen Preisen sich immer mehr schließt, parallel auch der Staat übergriffig wird über vielleicht eine Vermögensabgabe nach die Gallikörde Trapsen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht zum Zensus 2022 und dem Vermögensregister der EU. Das findet ihr hier. Falls ihr meinem Rat gefolgt seid und zum Beispiel am 17. März eure Immobilie verkauft habt, dann musst du trotzdem die Erklärung abgeben, weil du warst am 1. Januar 2022 noch offiziell Eigentümer. Ja, ist blöd, ist aber so. Und auch hier, welche Daten brauchst du? Ich habe es vorhin schon teilweise erwähnt. Nochmal, Lage, Adresse, Grundstücksfläche, die Immobilienart, Eigentumsverhältnisse, den Bodenrichtwert. Dann ganz wichtig, wie schon erwähnt, Wohn- und Nutzfläche. Da bitte, wie gesagt, genau messen, weil da könnt ihr bares Geld sparen. Alter des Gebäudes und wann wurde zuletzt eine Kernsanierung durchgeführt? Und hier auch ganz wichtig, apropos Kernsanierung. Ein Haus gilt erst dann als kernsaniert, wenn folgende Punkte tatsächlich erneuert wurden. Das ist auch wieder wichtig, weil wenn das gilt, dann wird es richtig teuer. Also zum Beispiel, das komplette Rohrleitungssystem wurde erneuert. Das Dach mit Dämmung, Türen und Fenster, Fassade mit Dämmung, neuer Boden, neues Bad. Die elektrischen Leitungen wurden komplett erneuert und natürlich die Energieträger, das heißt die Heizung. Falls ihr zu Hause einen Grundbuchauszug habt, das sieht so aus, könnt ihr genau sehen, auf der einen Seite Flur und Flurstück, ne, also hier 23, 188 und dann aber auch die Größe hier hinten 4a und 32 Quadratmeter. Also da könnt ihr schon mal wichtige Daten finden für die Sondersteuererklärung, um die dann über das Online-Portal Elster abzugeben. Den Bodenrichtwert findet man hier, nämlich bei BORIS, dem Bodenrichtwert-Informationssystem. Das findet man unter bodenrichtwerte-boris.de. Aber eben nicht alles, weil einige Daten liegen noch nicht vor. Aber bevor ich da reingehe, schaut euch mal an, hier steht schon mal, das ist nämlich der nächste Witz eigentlich, auf der Seite steht ausdrücklich, dass man die Daten nicht verwenden darf für die Grundsteuererklärung. Es ist absurd. Die in BORIS.d abrufbaren Bodenrichtinformationen sind je nach Landesrecht nicht für die Grundsteuererklärung zu verwenden. Und wenn man sich diese Karte anschaut, das ist der nächste Hohn, dann sind die Daten für Baden-Württemberg und Saarland noch gar nicht vorhanden. Hallo, wir haben fast August. Schauen wir uns mal Baden-Württemberg genauer an und siehe da, bei einem großen Teil der Region sind die Daten noch gar nicht verfügbar. Und wir haben, wie gesagt, jetzt schon bald August. Und auch da steht was Amüsantes auf der Webseite dann, wenn man auf Baden-Württemberg schaut. Das Verschnittergebnis aus Bodenrichtwert und Liegenschaftsdaten für dieses Flurstück für die Grundsteuer B liegt aktuell auch dem zuständigen Finanzamt noch nicht vor. Die Daten werden fortlaufend geliefert bzw. aktualisiert. Bitte versuchen Sie, die Daten zu einem späteren Zeitpunkt nochmals abzurufen. Wenn bis Ende September 2022 noch keine Daten abrufbar sein sollten, können Sie sich auch alternativ an den örtlich zuständigen Gutachterausschuss wenden. Siehe Kontakt. Lol. Was haben die eigentlich die letzten 4 Jahre gemacht? Vor allem, wie kann man das dem Bürger zumuten? Vielleicht nehmen wir mal den 65-jährigen Rentner, der von Technik wenig Ahnung hat, der jetzt noch den örtlichen Gutachterausschuss kontaktieren soll. What? Es ist wirklich wie im Schildbürgerland. Es ist unglaublich, was für eine Willkür. Man wird hier gedrängt, mit Strafandrohungen sogar dazu genötigt, Daten zusammenzufassen, die nicht mal vorhanden sind. Das ist der Hohn schlechthin und zeigt leider das Komplettversagen des Staates. Wir sind tatsächlich in der Bananenrepublik angekommen. Aus dem Grund kann ich euch jetzt schon sagen, ich glaube, die Frist 31. Oktober ist nicht zu halten, wird verlängert werden. Aber ihr seht, es ist ein komplettes Chaos und das zieht sich überall weiter fort. Denn Ende September, sorry, dann hätte man nach der offiziellen Frist gerade mal noch 30 Tage Zeit, wenn man dann die Daten tatsächlich hat, das Ganze abzugeben. Und man darf auch nicht vergessen, das Anmelden bei Elster kann bis zu 14 Tage dauern, bis man dann ein Konto hat. Und wenn man dann noch technisch nicht begabt ist, ist das natürlich der Super-GAU. Gehen wir zur nächsten Haltestelle Nummer 7. Wird es teurer? Das ist natürlich die dringendste Frage, die viele interessiert. Und wie gesagt, nicht nur sollte es die Eigentümer interessieren, sondern auch die Mieter. Also wenn du Mieter bist, sollte es auch dich interessieren. Offiziell heißt es auf der Website des Bundesfinanzministeriums, dass die Gesamtsumme der Grundsteuer durch die Reform zukünftig nicht steigen soll. Sie setzt sich nur anders zusammen. Bislang spielten nur die Größe des Grundstückes und die Gebäudefläche eine Rolle, nicht aber die Lage des Grundstückes. Und Scholz hat zur Grundsteuerreform auch zum Besten gegeben, damals hier im Handelsblatt, dass es keine substanzielle Steuererhöhung geben wird. Naja, vielleicht auf Bundesebene, aber was ist auf Kommunen- und Gemeindeebene, wenn die den Hebesatz einfach anpassen, weil die Geld brauchen? Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten jetzt 2 Jahre lang Corona, viele Unternehmen sind pleite gegangen, kein Tourismus, keine Hotels, Restaurants etc. Auch da klafft eine Lücke, auch da braucht man Geld. Und deswegen sage ich jetzt schon, ich glaube nicht, dass es keine Erhöhung gibt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es wird für die meisten teurer. Und hier nehmen wir mal ein Beispiel von der Webseite des Bundesfinanzministeriums. Dieses schöne Schaubild, da hat man jetzt Dresden herangezogen. Da hat man bei der Großwohnimmobilie einer Genossenschaft geht es um 39% beim Hebesatz nach unten. Bei einer Etagenwohnung geht es um 1% hoch. Und dann beim Einfamilienhaus geht es um saftige 36% nach oben. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen. Das heißt, Eigenheimbesitzer, die werden zur Kasse gebeten, die breite Masse, die Mittelschicht wird mehr zahlen müssen, egal ob Etagenwohnung, lass es 1, 2, 3% sein, vielleicht sind es auch 5%, als auch natürlich die Eigenheimbesitzer, die Häuslebauer. Und parallel glaube ich auch, dass der Hebesatz der Kommunen deutlich stärker steigt. Deswegen ist das natürlich eine geschönte Darstellung der Realität. Aber wir werden natürlich dann spätestens zum 1. Januar 2025 wissen. Bis dahin sind wahrscheinlich die ganzen Protagonisten nicht mehr im Amt oder wurden abgewählt, beziehungsweise sind in Rente oder auf Sylt, wie teuer der ganze Spaß tatsächlich wird. Und ich bin mir sicher, es wird deutlich teurer für die meisten. Deswegen können wir da gerne nochmal dann in 3 Jahren drüber sprechen. Und damit muss auch jedem Mieter klar sein, dass es auch für sie teurer wird, da man diese Grundsteuer natürlich auf die Nebenkosten umlegen darf. Und mit der Meinung stehe ich nicht alleine, sondern auch der Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücknutzer sieht es genauso. O-Ton, mit der Reform der Grundsteuer werden Eigenheimbesitzer in Ostdeutschland deutlich stärker belastet werden. Denn vor allem in Ostdeutschland führt die Reform nach dem Scholz-Modell des wertbasierten Modells zu deutlichen Kostensteigerungen für Hauseigentümer. Und die Prognose des Verbandes wird jetzt die Eigentümer vor allem in Ostdeutschland nicht freuen. Denn danach könnten sich die Grundsteuerlasten von Besitzern gerade in östlichen Ballungszentren, wie zum Beispiel im Berliner Umland, ab dem Jahr 2025 fast verdoppeln und im östlichen Teil Berlins sogar verdreifachen. Viel Spaß. Inflation überall, auch hier bei der Grundsteuer. Schauen wir uns die nächste Haltestation an. Gefahren und Fallen. Worauf müsst ihr achten? Und wo lauert sogar die Gefahr, wegen Steuerhinterziehung dran zu kommen? Das Problem ist, in der Mehrzahl der Bauunterlagen wurde die Wohnfläche noch nach mittlerweile veralteten Rechtsgrundlagen ermittelt. Die Abweichung der Werte kann bei 15-20% liegen. Bei einer späteren Steuerprüfung könnte ein Rechtsstreit entstehen, da die abweichenden Angaben vielleicht von den Gerichten sogar als Steuerhinterziehung gewertet werden könnten. Und das ist natürlich der Hammer und natürlich brandgefährlich. Weil als Laie ist das nicht ersichtlich. Dafür braucht man Spezialisten wie einen Steuerberater zum Beispiel oder sogar einen Fachanwalt für Immobilienrecht. Und dadurch entstehen natürlich Kosten. Ich meine, nicht nur sind die Steuerberater komplett überfordert, nicht nur wegen Corona-Bonus, sondern jetzt auch wegen dieser Grundsteuerreform. Das heißt, ob man überhaupt einen Termin bekommt, ob einem geholfen werden kann, steht in den Sternen. Aber die Kosten kommen auch noch dazu. Und zwar, die können zwischen 300 und 600 Euro betragen, on top. Der nächste Punkt, wenn ältere Menschen keinen Zugang zum Internet haben oder auch niemanden haben, der einem helfen kann, kann man, wie gesagt, einen Ausnahmefall beantragen, einen Härtefall beantragen. Und dann werden einem die Papiere zugeschickt. Aber was da die Voraussetzungen sind, ist schwer zu definieren. Also ich hatte angerufen und man hat mir nur gesagt, ja, schicken Sie mal einen Antrag. Also aber was soll da rein? Auch die Benutzeroberfläche bei dem Elster-System ist alles andere als bedienerfreundlich. Selbst jetzt ich, der in der Generation aufgewachsen ist mit Handy und Internet und Computer, hatte auch einige Fragezeichen über meinem Kopf. Bing! Warum steht auf der Webseite kein direkter Aufruf des Vordrucks im Stadtbildschirm zur Verfügung? Wer weiß schon, dass der benötigte Vordruck, Hauptvordruck, HGRST1 heißt und auf der fünften Unterebene unter dem Menüpunkt alle Vordrucke zu finden ist. Ich wusste es nicht. Hat mich ungefähr 45 Minuten gebraucht. Genauso wenig dürften die meisten Steuerpflichtigen bei der Auswahl etwa den Unterschied zwischen Erbengemeinschaft und Bruchteilsgemeinschaft kennen. Und parallel ist das ganze System noch zusammengebrochen. Aufgrund des enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit, hieß es auf der Startseite des Portals Anfang Juli. Kommen wir deswegen auch zu meinem nächsten Punkt zur Kritik. Und die habt ihr, denke ich mal, schon teilweise im Subtext ganz leicht rausgehört. Die ist groß. Ich finde es besonders dreist, dass die Bürger dieses Landes sogar unter Androhung von Strafe verpflichtet sind, die Arbeit der Finanzverwaltung kostenlos, unbezahlt, in ihrer Freizeit zu erledigen. Anscheinend haben die Politiker oder die Bundesländer die Bürger als kostenlose digitale Arbeiter entdeckt, die man einspannen kann. All das, was Deutschland in den letzten Jahren nicht rühmlich gemacht hat, wie Digitalisierung und so weiter, soll auf einmal der Bürger machen. Dann natürlich die berechtigte Frage, liegen diese ganzen Daten nicht vor? Warum auf einmal diese Sammelwut? Warum wird der Bürger instrumentalisiert, die Daten mühsam zusammenzutragen, rauszusuchen? Vielleicht hat er die gar nicht mehr und dafür noch zu zahlen teilweise, weil er sonst eventuell sogar wegen Steuerhinterziehung rankommt, wenn er da irgendwelche falschen Angaben macht. Und tatsächlich, das Finanzamt weiß natürlich, wer eine Immobilie besitzt, weil es gibt eine Steuererklärung, es gibt ein Katasteramt, wo auch die Größe drinsteht und die Bodenrichtwerte werden ebenfalls erfasst. Man müsste die Daten nur zusammenführen. Also wird hier praktisch die Inkompetenz, die Unfähigkeit der Datenzusammenführung kaschiert damit, dass man jetzt einfach sagt, ach komm, mach mal einfach so, das soll der Bürger mal machen. Lassen wir uns mal hier entspannt zurücklehnen. Denn nochmals, in jedem Grundbuch liegen die Grundstücksgrößen und ist auch bekannt, wer Eigentümer ist. Ebenso die Bodenrichtwerte, die Daten, die liegen beim Landesamt für Vermessung und Geoinformationen vor. Auch Angaben über das Alter der Gebäude und Größe des Wohnraums finden sich in jeder Bauakte der Gemeinden wieder. Also entweder trauen die Behörden ihren eigenen Daten nicht oder sie kaschieren tatsächlich ihre Unfähigkeit. Egal was es ist ein Skandal. Oder man hat tatsächlich weiterhin einen Fachkräftemangel, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Verwaltung. Ich bin natürlich auf deine Meinung gespannt. Wie siehst du das Ganze? Wie geht ihr vor? Was machst du als Eigentümer? Was denkst du jetzt als Mieter? Also ihr seht, wie wichtig dieses Video ist, wie wichtig es ist, dieses Video zu teilen mit Freunden und Bekannten. Und lasst jetzt schon ein Abo da für finanzielle Intelligenz. Und wie gesagt, das alles klingt weder bürgerfreundlich noch machbar und realistisch, sondern eher willkürlich und drakonisch. So. Aber jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Was ist die Lösung? Was musst du beachten? Was solltest du jetzt machen? Also, ganz, ganz wichtig, wenn du Eigentümer bist, du hast diesen Brief bekommen und du hast noch nichts gemacht, würde ich jetzt es nicht mehr auf die lange Bank schieben. Ich weiß, es ist Sommer. Ich weiß, der Urlaub ist da. Ich weiß, man hat Angst, der nächste Lockdown kommt schon wieder wegen Affenpocken und Co. Aber Fakt ist, Die Zeit verstreicht sehr, sehr schnell. Ich würde tatsächlich jetzt mich anmelden bei Elster, um da in 14 Tagen dann endlich einen Zugang zu haben, um dann die Daten eintragen zu können. Also beschäftigt euch jetzt schon damit. Wenn ihr Hilfe braucht, versucht einen Steuerberater zu organisieren, wenn es den noch gibt. Wenn ihr keine Ahnung von Computer habt, ja, wobei, wenn ihr dieses Video anschaut, müsst ihr auf jeden Fall einen Computer haben, dann versucht wenigstens mit Freunden, Bekannten, Kindern, Enkelkindern ins Gespräch zu kommen, damit die euch unterstützen, damit die euch helfen. Ich habe viele wichtige Links auch unten verlinkt, die einem helfen können. Und nochmal, die Elster-Anmeldung dauert allein 14 Tage und wenn ihr wirklich Schwierigkeiten habt mit dem Computer, dann versucht einen Härtefallantrag abzugeben, indem ihr darstellt, wieso es euch nicht möglich ist, diese Daten elektronisch einzugeben über meinelster.de oder über das andere Portal. Ich denke mal, jeder, der 50 plus X ist und der das einigermaßen beschreiben kann nach dem Motto, hey, Boomer-Generation, hab keine Ahnung, hab keinen Computer, weiß nicht, wie es geht, dem man da stehen die Chancen eigentlich nicht schlecht. Die Informationen für jedes Bundesland findet ihr hier zum Beispiel. Den Link werde ich auch unten verlinken. Da könnt ihr auf euer Bundesland gehen und da werden alle wichtigen Informationen nochmal kompakt zusammengefasst, die ihr benötigt. Und ich fordere ganz klar, dass diese Frist verlängert werden muss und ich gehe auch davon aus, dass sie verlängert wird, weil natürlich die Interessensverbände, die Verbände für Haus und Grund und so weiter oder auch der Bund der Steuerzahler, die laufen momentan natürlich amok gegen diese kurzen Fristen. Wie gesagt, die Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben. Erst braucht man 4 Jahre, um dem Bürger das zu präsentieren und hat er lediglich 4 Monate Zeit. Das ist, wie gesagt, absolute Willkür und benutzerdienstunfreundlich. Das ist kein Service am Bürger, ganz im Gegenteil, das ist eher eine sozusagen Drangsalierung. Und nicht nur muss die Frist verlängert werden, sondern auch die Eingabemaske bei Elster muss vereinfacht werden, dass es auch ältere Herrschaften machen und damit man es vor allem gleich findet, da muss sofort irgendwo ein Link sein auf der Startseite, hier geht es zur Grundschulreform, hier ist die Unterlage, hier sind die Formulare, die du brauchst und so geht es mit einem einfachen Video, kurz erklärt, kurz und knapp. Gerne stehe ich auch den Finanzbehörden zur Verfügung, um das Video zu drehen, gar kein Problem. Und nicht nur sollte es den digitalen Weg der Abgabe der Sondersteuererklärung geben, sondern man sollte auch Rücksicht nehmen auf die ältere Generation in diesem Land. Wir dürfen nicht vergessen, wir werden immer älter und die Älteren werden immer mehr und deswegen sollte es auch eine Alternative geben für diese Menschen, damit die hier nicht in den Stress kommen, hier noch irgendwie digital was ausfüllen zu müssen. Deswegen sollte es ohne Probleme auch einen Papierantrag geben. Zudem kann es nicht sein, dass die Bürger jetzt hier in Unkosten gestürzt werden, weil sie auf einmal einen Fachanwalt brauchen für Baurecht oder nochmal die Wohnung vermessen müssen professionell oder einen Steuerberater heranziehen müssen, die es wie gesagt momentan gar nicht gibt, weil die alle überfordert sind. Also auch da sollte der Staat ganz klar sagen, hey, ihr habt jetzt auch ein Jahr Zeit und wie gesagt, wir drücken mal beide Augen zu, falls da irgendwas schief gehen sollte, bei, was ich, wenn es da eine Toleranz gibt von 10% bezüglich Wohnfläche zum Beispiel. Und Strafen noch anzudrohen, für Daten, die vor allem eigentlich dem Staat schon vorliegen, auf einem Datenschatz, auf dem er sitzt, nämlich im Katasteramt und im Grundbuch und so weiter, das finde ich völlig fehlplatziert, vor allem in Zeiten wie diesen, wo wir jetzt schon eine Rezession am Horizont haben und auch immer steigende Kosten, immer mehr den Spaltpilz der Inflation, die Menschen, die im Hamsterrad immer schneller rennen müssen, noch zu drohen, das finde ich auch nicht wirklich geglückt. Beim Ausfüllen kann natürlich auch ein Verein wie Haus und Grund helfen. Apropos Haus und Grund, eine Klagewelle ist laut Bund der Steuerzahler und dem Verein Haus und Grund mehr als wahrscheinlich. Denn wahrscheinlich ist die Reform, haltet euch fest, verfassungswidrig. Genau, schauen wir zum Beispiel in mein Bundesland Baden-Württemberg. Da geht es nämlich um den Gleichheitsgrundsatz. Und da ist es egal, ob auf dem Grundstück ein Schuppen oder eine Villa steht. Man muss gleich viel zahlen. Also, es ist eigentlich wieder Ärger und Stress vorprogrammiert für alle Beteiligten. Es war vielleicht gut gemeint, schlecht umgesetzt, wie so oft leider in Deutschland. Jetzt bin ich natürlich auf euer Feedback gespannt. Was sagt ihr zum Video? Hat es euch gefallen? Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr dieses wichtige Video breit teilt, wenn ihr ein Abonnement da lasst und die Glocke aktiviert. Und mich würde natürlich brennend interessieren, habt ihr das Schreiben schon bekommen? Wie siehst du es jetzt als Mieter? Und natürlich, fandet ihr jetzt die Information kompakt und verständlich übersetzt? Und habt ihr die gleichen Kritikpunkte wie ich? Also lasst euer Kommentar da. Ich freue mich jetzt schon, alle zu lesen. Freue mich schon aufs nächste Mal und denkt immer daran, trotz Grundsteuerreform ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter MarcFriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@marc-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter marc-friedrich.de. und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.